Es war nicht so, dass man morgens aufgewacht ist und gesagt hat, ja, Versicherung, das ist es, hat einen richtig geilen Ruf, da sehe ich jetzt meine Zukunft. Das war definitiv nicht der Fall. Meine sehr unspektakuläre Antwort darauf, die auch ein bisschen ernüchternd ist, mein Zeugnis damals vom Fachabi war einfach so schlecht, dass mich sonst niemand genommen hat. Das ist die Ausnahme gewesen, dass ein Video so richtig gut ankam. Dann hast du jedes Mal natürlich ganz, ganz viel, was in deinem Kopf abgeht. Ja, bin ich gut genug? Scheinbar nicht. War eine scheiß Idee. Ich hätte doch irgendwie den Job als Unternehmensberater annehmen sollen. Meine Eltern hatten recht, meine Freunde hatten recht. Ich schmeiß meine Zukunft weg.
Der Social Attention Podcast.
So, Handy aus, Bastian, herzlich willkommen im Podcast. Ich habe hier ein paar Zahlen für dich. 118.000 Instagram-Follower, 463.000 TikTok-Follower, über 56.000 YouTube-Abos und vermutlich auch noch auf anderen Social-Media-Plattformen. Wie wichtig sind dir Follower?
Ja, hallo. Erstmal, Aaron, schön, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
Wie geht's
Ja,
direkt los?
direkt mal voll rein. Ja, keine hier Aufwärmfrage. So,
Hey,
Follower.
leg los.
Zweischneidiges Schwert. Ich sage immer, wenn ich mich mit anderen unterhalte und auch Vorträge halte, die Follower sind tatsächlich, zumindest in meinem Thema, relativ egal, tatsächlich. Das zeigen auch die Analytics, zum Beispiel bei YouTube. 80% der Leute, die meine Videos schauen, haben mich nicht abonniert. Ich habe mir lange die Frage gestellt, warum das so ist. Mache ich keinen guten Content? Machen andere besseren Content und die kriegen dann mehr Follower? Liegt es an irgendwas anderem? Und die Antwort darauf war, ich habe ein stark anlassbezogenes Thema. Versicherung ist ein Thema, das ploppt irgendwann auf, dann lösen es die Leute hoffentlich und dann wollen sie damit nie wieder was zu tun haben. Und deswegen ist da tendenziell nicht so dieser Drang da, ja, den abonniere ich jetzt und da kommt hoffentlich jede Woche geiler neuer Versicherungsinput. Tendenziell passiert das zumindest auf YouTube nicht. Instagram, TikTok ist ein bisschen anders, weil da geht es ja auch ein bisschen um Unterhaltung und so weiter und so fort und du bist ein bisschen näher an der Community vielleicht dran. Aber für das Business erstmal dahingehend nicht relevant. Relevant, aber in der Außendarstellung. Das ist einfach so, weil wenn jemand fragt nach irgendeiner Kennzahl, dann sind es Follower. Ja, ich sag, ich mache so TikTok, Instagram und YouTube. Ja, wie viel Follower? So, und dann haben die Leute irgendeine Zahl im Kopf. So quasi, wenn du da drunter bist, ja, brauch nicht weiterreden, interessiert mich nicht. Wenn du drüber liegst, sagen die, oh wow, okay, nicht schlecht. Ja, und deswegen sind die Follower dahingehend dann doch so in der Außendarstellung eine wichtige Zahl. Aber ich hänge mich da dran jetzt auch nicht auf, was mein Business angeht, weil das hat wenig mit der Anzahl der Follower zu tun, ob das funktioniert oder nicht.
Ja, beziehungsweise auch, oder? Also, ich meine, immer.
Es hat, na klar, weil Follower irgendwann zu Kunden werden, im Optimalfall, ja. Aber jetzt nochmal stark auf YouTube bezogen, weil das ist unsere kleinste Plattform, was die Follower angeht, aber unsere wichtigste. Mit Abstand. Darüber gewinnen wir die meisten Kunden tatsächlich, ja. Und da haben wir halt einfach das Thema, die Aufrufe sind natürlich wichtig, die Reichweite des einzelnen Videos. Aber per se da jetzt nicht der einzelne Follower, ja. Aber klar, sind sie Follower unwichtig? Nein, natürlich nicht. Vor allem, wenn es um Community Building geht und dann auf Instagram jemand 2 Jahre folgt und nach 2 Jahren irgendwann die Entscheidung trifft, jetzt hat er mich irgendwie überzeugt und ich fühle mich irgendwie wohl und jetzt mache ich bei denen einen Termin, dann ist das natürlich wichtig, dass wir den Follower hatten und den auch die ganze Zeit bespielen konnten, also direkt bespielen konnten.
Ja, ich finde es eine sehr scharfe Beobachtung, anlassbezogenes Thema. Steht vorne auf der Podcast-Episode drauf, viele werden dich kennen oder besser kennen und oder als Versicherung mit Kopf. Und lass uns doch gerne mal klären zu Beginn, wie du überhaupt zum Thema nicht Social Media, sondern wie du zum Thema Versicherung gekommen bist.
So wie die meisten anderen auch, die heute mit diesem Thema zu tun haben, es war nicht so, dass man morgens aufgewacht ist und gesagt hat, ja, Versicherung, das ist es, hat einen richtig geilen Ruf, da sehe ich jetzt meine Zukunft. In Deutschland, das war definitiv nicht der Fall. Meine sehr, ja, unspektakuläre Antwort darauf, die auch ein bisschen ernüchternd ist, mein Zeugnis damals vom Fachabi war einfach so schlecht, dass mich sonst niemand genommen hat, außer eine Versicherung. Ich hatte 3, irgendwas im Schnitt. Schule war Horror für mich. Ich habe zweimal auch eine Klasse wiederholt. Und ja, entsprechend mit 2,5 dann im Zeugnis von der 11. Fachabi gibt es ja nur 12, geht nur bis zur 12. ja, da war das jetzt nicht so, dass die Leute in die Hände geklatscht haben, wenn sie mal eine Bewerbung geöffnet haben. Und damals war der Markt, also der Markt Arbeitgeber, Arbeitnehmer, noch ein anderer. Das ist nicht so wie heute mit Fachkräftemangel und so. Wir reden jetzt vom Jahr 2007. Da musste man als Bewerber doch noch was vorweisen. Ja, und damals war halt diese Zahlen, die da schwarz auf weiß standen, sehr, sehr hoch im Kurs. Darauf wurde viel Wert gelegt und da waren meine Karten halt relativ schlecht. Und das war tatsächlich die einzige Zusage, die ich damals bekommen habe, und habe dann meine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Versicherung, Finanzen. Und so bin ich damals in die Branche reingerutscht.
Gab's schon mal so Momente, wo du jetzt so rückblickend mit deinem aus Sicht des heutigen Ichs so sagst, so, ja, boah, hätte ich doch irgendwie damals irgendwie bessere Noten gehabt, hätte ich vielleicht was anderes machen können. Also gibt's ein bisschen Reue da drin?
Nee, das gar nicht. Aber ich hätte eine Sache sehr gerne früher verstanden. Und das hat mich damals sehr stark beschäftigt. Das hat meine Eltern beschäftigt, das hat mich nochmal stärker beschäftigt, weil mein komplettes Umfeld natürlich von Lehrern, aber auch dann so Freundeskreis, dich bewertet hat. Also du warst nur das wert, was du an Zahlen, also an Noten auf dem Papier hattest. Und manche Dinge, wo ich gut war, haben halt einfach nicht interessiert. Die hatten nicht den gleichen Wert. Ich war immer gut in Deutsch, ich war immer gut in Sport, ich war immer gut in Kunst. Das hat niemanden interessiert. Mathe, Englisch, Latein, Physik, Chemie, hab ich überall abgekackt. Ja, überall. Hat mich halt einfach nicht interessiert. Und ich hätte damals schon gerne gewusst, dass das nicht an mir liegt, dass ich in dem System Schule nicht zurechtkomme, sondern dass es an dem System Schule liegt, das einfach für Menschen wie mich nicht gemacht ist. Mit Menschen wie mir meine ich kreative Köpfe, die eher so eine Unternehmer-DNA in sich haben, die neugierig sind, die Themen ausprobieren, aber die halt nicht in so eine Schablone reinpassen. Und dass das nichts mit Dummheit zu tun hat, wenn ich halt die fünfte Ableitung in Mathe irgendwie nicht gerafft habe oder nicht vom Deutschen ins Lateinische übersetzen konnte, sondern es lag einfach daran, dass mein Kopf gesagt hat, das ist Nonsens, das macht keinen Sinn. Warum sollte ich das tun? Was ist der Mehrwert, den ich davon habe irgendwann mal? Und das hätte ich gerne früher verstanden, dass ich nicht definiert werde und auch mein Erfolg in der Zukunft nicht darüber definiert wird, was irgendwo mal in Zahlen schwarz auf weiß auf einem Blatt Papier steht. Weil das habe ich viel zu lange mit mir rumgetragen und das hat schon was mit mir gemacht damals. Und das hätte ich gerne früher irgendwie, da hätte ich gerne jemanden gehabt, der mir diese Last genommen hätte, diese mentale Last, weil ich bin immer dann da draußen rumgelaufen und habe nachts im Bett gelegen, ja, aus dir wird nichts. Warum? Weil du einfach nur schlechte Noten hast. Zumindest in den Fächern, die in der Gesellschaft allgemein als wichtig gelten.
Wie bist du denn aus diesem gedanklichen Teufelskreis rausgekommen?
Es gab so einen Moment, das war dann, glaube ich, in der 11. FOS, als der Mathelehrer gesagt hat, ja, der Bastian, der soll jetzt einfach hier von der Schule runtergehen, soll quasi abbrechen und sich irgendwo eine Ausbildung suchen. Und da war für mich aber halt auch klar, also jetzt abbrechen, das ist ja dann nochmal schlechter. Also habe ich nochmal schlechtere Karten. Und das war so dieser erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, mich triggert es, wenn jemand sagt, der schafft das nicht. Das habe ich damals gemerkt, das ist so diese, ja, umgekehrte Motivation, die einen, ja, die drehen voll durch und geben Höchstleistung, wenn sie sagen, du schaffst das, und andere halt, bei denen triggert genau das Gegenteil, die Höchstleistung, und ich bin scheinbar einer von denen und habe dann tatsächlich die 12. Klasse da extrem gerockt, also was heißt gerockt, habe noch das irgendwas gerettet, was es zu retten gab, bin zumindest nicht sitzen geblieben, habe durchgezogen, habe danach aber auch gesagt, so, jetzt will ich in die Praxis rein, ja, und will nicht mehr Theorie, ich will nicht studieren auch, zumindest, ich habe dann später noch studiert, aber wollte dann erstmal in die Praxis rein. Und da habe ich dann auch gemerkt, das liegt mir. Also einfach wirklich Dinge nicht nur in der Theorie irgendwo aufsaugen und wiedergeben, sondern auch wirklich anwenden. Da habe ich dann das erste Mal gemerkt, das ist so mein Ding. Und das hat mir auch Spaß gemacht tatsächlich. Aber das, ich glaube, der Moment war, wo jemand gesagt hat, nee, das schafft er eh nicht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt komm mal so ein bisschen in die Pötte. Mach das jetzt noch. Es interessiert dich zwar alles nicht, nichts, aber zieh das jetzt durch irgendwie und dann danach kannst du zumindest irgendwie freier entscheiden und bist aus diesem dämlichen System Schule draußen. Mhm. Also für mich dämlich.
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Da könnten wir jetzt eine Stunde drüber sprechen. Ja. Und ich halte mich zurück, da noch tiefer in deiner Vita zu bohren, weil das ist sicherlich sehr ergiebig, weil es ist ein relevantes Thema. Ne? Aber das soll nicht heute im Fokus stehen. Du hast gerade gesagt, dass du dann, hast du die Selbstwirksamkeit gespürt, so hey, diese Praxisanwendung, da gehe ich drin auf. Heute gehst du offensichtlich auch auf Social Media auf, also zumindest in der Anwendung und praktischen Anwendung der sozialen Medien. Was ist denn dazwischen passiert? Also du hast auf YouTube gestartet, wann ist dein erstes Video veröffentlicht worden? 2015, glaube ich, ne?
2016 im April, also jetzt heute, wo wir die Folge aufnehmen, fast genau vor 7 Jahren.
Fast genau vor 7 Jahren. Was ist zwischen dem Moment, wo du, ich glaube, das war noch dann vor deinem Studium, du hast dann studiert, glaube ich auch zum Teil auch im Ausland, bis hin zu dem Moment, wo du ein Video für Social Media, für YouTube produzierst, was dazwischen passiert?
Genau, also das war nach dem Studium, also ich war wirklich mit dem Studium fertig, als ich dann losgelegt habe mit YouTube und dem ganzen Versicherungskram. Was dann auch nochmal so ein Moment war, wo natürlich mein Umfeld alles andere als in die Hände geklatscht hat. Aber was damals jetzt zwischen Ausbildung und dann YouTube passiert ist, ja, war die Ausbildung. Das war auch relativ spannend, was ich danach gesagt habe, nach dieser Ausbildung. Ich habe nämlich gesagt, nie wieder Versicherung, ja, nie wieder. Ich will das nicht. Ich will nicht als dieser Klinkenputzer wahrgenommen werden. Ich will nicht mit einem Anzug rumrennen. Ich habe Anzüge immer gehasst. Ich will nicht nach irgendwelchen internen Zahlen dann Verträge verkaufen, die Menschen teilweise nicht brauchen. Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ich habe viel gelernt, ja, und das war wichtig, aber ich hatte da keinen Bock drauf. Deswegen habe ich gesagt, nie wieder Versicherung und habe dann Betriebswirtschaft und Recht studiert. Da war ich dann im Ausland gewesen. Und danach, auch glaube ich mit der Auslandserfahrung in den USA, ist nochmal was mit mir passiert. Ich habe so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken können. Ich komme aus einem kleinen Kaff, 2500 Leute, ja. Das ist ein sehr eingeschränktes Denken, sagen wir es mal so. Ich bin auch eher immer so derjenige gewesen, auch lass mal nicht machen, ja. neu ist nicht so mein Ding, lieber so, wie ich es kenne. Und da hat das USA-Mindset, glaube ich, auch nochmal was mit mir gemacht. Habe ja dann auch später sogar eine Amerikanerin geheiratet. Und ja, dann bin ich quasi nach dem Studium erstmal als klassischer Versicherungsmakler gestartet, auch mit der klassischen Kaltakquise. Ich habe am Baumarkt samstags in der Regel so zwischen 8 und 10 Stunden Leute angequatscht mit einem Pitch, um dann natürlich am Ende irgendwo Versicherungen, Altersvorsorge und Co. zu platzieren. Also die ganz, ganz harte Schule. Und das war bis heute auch die beste kostenlose Persönlichkeitsentwicklung, die ich jemals durchlaufen bin. Wenn man da am Tag mit 200 bis 300 Leuten spricht, kriegt ja 90% Nein, viele davon sehr unfreundlich. Ja, also damit musst du erstmal psychisch fertig werden und das einordnen. Also daran bin ich sehr, sehr stark gewachsen. Um das abzukürzen, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das ist sehr, sehr anstrengend. Du hast da auch nicht so viele Leads, wenn ich das Wort jetzt schon mal verwenden darf, eingesammelt, die dann auch konvertiert haben. Und du bist den Leuten halt sehr stark hinterhergelaufen. Ich habe gesagt, nee, das muss einen anderen Weg geben. Versicherungen sind wichtig. Jeder hat Versicherungen. Es muss Menschen da draußen geben, die das für sich erkannt haben und die proaktiv sich mit diesem Thema beschäftigen wollen und mit jemandem sprechen wollen, der sich auskennt. Das war meine These. Wo sind die alle? Wo sind diese Leute? Am Baumarkt? Irgendwie nicht. Und dann war ich halt dann relativ bei der nächsten Frage von wie finde ich die? Wie finden die mich? Und dann war ich bei YouTube und dann habe ich mich quasi an YouTube rangetastet und habe da die ersten Videos dann hochgeladen, wo dann auch erstmal 8 Monate nichts passiert ist. Also da hat mir niemand die Tür eingerannt. Ja. Niemand hat auf einen Versicherungs-YouTube-Kanal gewartet. Das muss man auch einfach mal so sagen. Aber dann mit der Zeit, ich bin besser geworden. Die ersten Videos waren ja richtig kacke. Kamen die ersten Anfragen, dann kam das Thema Online-Beratung mit dazu, weil ich ja plötzlich deutschlandweit Anfragen bekommen habe und so hat sich das alles nach und nach aufgebaut, was man jetzt heute auf allen Kanälen bei Versicherung mit Kopf sieht, mit dem Beraterteam, was ich habe und so weiter und so fort. Aber das waren so die Anfänge.
Nimm uns mal mit in so einen Moment, nicht 8 Monate nach Videostart auf YouTube, sondern so 6 Monate, wo es noch gar nicht läuft, ja, wo du ein Video hochlädst und dir wahrscheinlich auch dabei gedacht hast, hey, das ist cool, das ist so das Beste, was ich jetzt gerade liefern kann. Sonst hättest du es vermutlich gar nicht hochgeladen und es performt wieder nicht. Nimm uns mal mit in so einen Moment.
Ja, da brauche ich gar nicht so weit zurückgehen. Natürlich war das damals neu und man hat immer die Hoffnung, dass irgendwas gut funktioniert. Und es ist natürlich eher die Ausnahme gewesen, dass was gut funktioniert hat. Es ist die Ausnahme gewesen, dass ein Video so richtig gut ankam. Meine allerersten Videos, die sind immer noch online, wenn mal jemand wirklich ja mal die Muse hat, sich da reinzuklicken, kann man das gerne mal machen, holt euch Popcorn. Das, also ich kann es mir nicht mehr anschauen. Das ist heavy. und dann hast du jedes Mal natürlich ganz, ganz viel, was in deinem Kopf abgeht. Ja, bin ich gut genug? Scheinbar nicht. Lade ich noch mal ein Video hoch? Sollte ich aufhören? Ja, scheint zu keinen zu interessieren. War eine scheiß Idee. Ich hätte doch irgendwie den Job als Unternehmensberater annehmen sollen. Meine Eltern hatten recht, meine Freunde hatten recht. Ich schmeiß meine Zukunft weg. Also das ist eigentlich so die Leier, die dann jedes Mal für diesen kompletten Zeitraum, ja, die ersten 6, 7 Monate in meinem Kopf hoch und runter gelaufen ist. Und das war dahingehend keine coole Zeit.
Warum hast du es trotzdem gemacht?
Genau, ich glaube, da war damals eine ganz wichtige Aussage, die habe ich von Kolja von Aktien mit Kopf, wo ich auch die Namensgebung her habe, damals mit auf den Weg bekommen. Der hat gesagt, Bastian, das wird nicht über Nacht passieren. Du brauchst ein Durchhaltevermögen. Du musst dir mindestens mal 6 Monate Gas geben. Mindestens. Ja. Ansonsten brauchst du erst gar nicht anfangen. Und das war einfach so mein, ja, daran habe ich mich geklammert. Ja, an dieses, okay, ich muss da einfach durchziehen. Anders wird es nicht funktionieren. Und erst dann kann ich irgendwie ein Fazit ziehen, ob es funktioniert hat oder nicht. Plus, mein dann künftiger Schwiegervater aus den USA, der ist, auch selbstständig gewesen als Berater im Bereich Sustainability, also Nachhaltigkeit in chemischen Prozessen etc. Der hat halt einfach gesagt, guck mal, ja, mach das jetzt. Du hast eine abgeschlossene Ausbildung, du hast ein Studium, du hast Ausland studiert. Fakt ist, du findest immer einen Job. Mein Studium war dann halt auch echt gut, nicht mehr zu vergleichen mit meiner schulischen Leistung, weil da hatte ich auch Bock drauf. Mach das, ja. Du hast keinen großen finanziellen Invest. Du fällst dahingehend weich, weil ich halt eine gewisse Qualifikation hatte. Ja, ich hatte keine Kohle, meine Eltern hatten keine Kohle, da war nichts da, aber ich fall weich, was das angeht. Mach das ein Jahr und wenn das nicht geklappt hat nach einem Jahr, du nicht siehst, dass das irgendwie funktioniert, dann musst du aber auch ehrlich zu dir selbst sein und halt den Schlussstrich ziehen und was anderes machen. Ja, und das war nochmal so eine zweite Bestätigung, die ich dadurch gesagt, okay, ich mache das jetzt ein Jahr lang und ich, mit Verlaub, wenn ich das so sagen darf, scheiß auf die Meinung aller anderen um mich herum, sehr enge Freunde eingeschlossen, die natürlich alle gesagt haben, das wird nicht funktionieren, das geht nicht, ja, du schmeißt dein Leben weg und so weiter und so fort, ja, und deswegen war das dann auch so ein bisschen Tunnelblick, ich ziehe das durch und weiß aber auch, wenn es nicht klappt, ich komme damit klar, wenn dann der Nächste um die Ecke kommt und sagt, ey Basti, hättest du mal besser auf mich gehört, weil das ist ja immer so das größte Problem, ja, diese Angst vor dann der Scham, ja, wenn es dann nicht geklappt hat, vor allem hier bei uns in Deutschland. Und da bin ich doch froh, dass ich sehr viel von dem amerikanischen Mindset mitbekomme und aufsaugen durfte und weiterhin auch aufsauge. Der hilft mir da schon sehr in meiner Denke. Mhm.
Wann hast du erkannt oder wann gabst du diesen ersten Moment, wo du gemerkt hast, vielleicht war das der erste Kunde, vielleicht aber auch nicht, wo du gemerkt hast, ey, das funktioniert?
Ich glaube, das war eher so ein Zeitraum, das war jetzt nicht so ein Tag, aber das war so ein Zeitraum, da kam dann eine E-Mail rein, hey, ich habe dein Video gesehen, könntest du mich da auch beraten und so, weil ich bin halt auch nicht mit der Tür ins Haus gefallen in den Videos, ich habe da nicht gesagt, hey, schreib mir jetzt eine E-Mail und ich berate euch, weil ich wusste natürlich, dass dann alle mich sofort wieder in die Ecke stellen, es ist doch wieder irgendein Versicherungsfuzzi, der mir irgendwas andrehen will, also ich habe das überhaupt gar nicht in den Vordergrund gestellt, dass ich auch Beratungen anbiete, sondern das war dann so mit der Zeit so ganz subtil irgendwo mit dabei und dann kam so diese erste E-Mail, so, oh wow, cool, dann kam irgendwie 3 Tage später die nächste und dann nochmal 2 Tage nochmal eine und da dachte ich so, oh wow, okay, jetzt irgendeinen Punkt habe ich jetzt gerade erreicht, wo das scheinbar zu funktionieren scheint, ja. Und das war dann schon sehr geil, wo du dann die Bestätigung bekommen hast, weißt, es funktioniert. Und jetzt musst du in Anführungsstrichen nur noch mehr davon machen, besser werden und dann werden auch diese Anfragen steigen. Und genauso war es halt auch, ja. Aber ich kann dir nicht sagen, wenn dieser Moment ausgeblieben wäre, ja, wenn der erst nach 10 Monaten gekommen wäre, nach 11 Monaten, ich weiß nicht, ob ich bis dahin durchgezogen hätte. Muss ich ganz ehrlich sein. Keine Ahnung.
Spielt aber auch keine Rolle.
Ja.
Das ist eine sehr hypothetische Frage.
Ja,
auf die zum Antwort Glück. Angela Merkel nicht und wir auch nicht. Ja, also das ist halt das große Thema, ne? Weil es gibt viele Menschen und auch viele Marken, die natürlich auf Social Media starten, neu sind und alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, messen. Und wir sind auch immer so ein bisschen zwiegespalten, oder ich bin auch immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich weiß, hey, natürlich ist es wichtig, hier zu gucken, woran erkenne ich den Fortschritt, und Social Media ist eine Zahlenwelt, ja, angefangen mit den Followern und Interaktionsraten und was auch immer. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass man manchmal im Leben, wenn man das Richtige macht, nicht sofort merken kann oder nicht sofort die Ergebnisse sieht. Ja, man braucht so ein bisschen Urvertrauen, Gottvertrauen, Karma, nenn es, wie es will, dass du selbst das Gefühl hast, sag mal, ich mache hier gerade das Richtige und es wird sich auszahlen. Was würdest du denn jemandem raten, der sehr zahlenaffin daran geht und sagt, ja, warte, ich habe jetzt im letzten Jahr, ich habe auch angefangen, ne? Bastian hat das ja auch gemacht, ich habe angefangen, habe alles gemessen, rechnet sich nicht, kommen kaum Kunden bei raus. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der da sehr stark auf die Zahlen schaut?
Also das war ja quasi ich damals, weil ich habe damals auf alles geschaut, aber nicht auf irgendwelche Zahlen, außer vielleicht Ausrufzahlen. Ich hätte viel früher zum Beispiel auf ein paar Zahlen in meinen YouTube Analytics schauen müssen, ja, was Retention Rate angeht, ja, oder wie viele Leute nach 30 Sekunden überhaupt noch im Video sind, wie viele Leute am Ende aussteigen, weil ich halt noch irgendwie 2 Minuten irgendwie rumlaber, obwohl das Video eigentlich schon zu Ende ist, was dann natürlich alles nicht so gut ist für den YouTube-Algorithmus. Also ich war so einer. Ich bin halt sehr stark vom Gefühl an die Sache rangegangen. Ich habe mir immer überlegt, was könnte jetzt die Menschen interessieren, wenn ich jetzt in den anderen Schuhen stecke von einem potenziellen Zuschauer? Welche Fragen könnte der haben, was mein Thema angeht? So, dann mache ich ein Video, wo ich erkläre den Mitwirkungsanteil in der privaten Unfallversicherung. Weißt du, was das ist, Aaron?
Ja, lass mich mal überlegen. Nein.
Genau. So, das weiß niemand da draußen so wirklich, außer du beschäftigst dich wirklich selbst mit Versicherung, arbeitest in der Branche. Dann mache ich halt ein Video dazu und dann hat das natürlich auch 0 Aufrufe, ja, oder nahezu 0, weil da erstens niemand danach sucht und selbst wenn es angezeigt wird, klickt da niemand, weil das so nichtssagend ist. Also, was ich damit sagen will, ist, dein Thema abstrahieren, so in eine Fragestellung ummünzen, dass das Gegenüber interessiert, hat mich immer dann mehr interessiert als irgendwelche KPIs und Zahlen, weil da verliert man sich dann, glaube ich, drin. Klar brauchst du die. Ich hätte die viel früher mit reinnehmen müssen. Und heute gucke ich dann natürlich auch drauf, weil ich habe ja erst tatsächlich witzigerweise heute Morgen von Dominik einen LinkedIn-Post gesehen, wo er ja im Prinzip anhand genau dieser Zahlen 2 Videos hat gegeneinander laufen lassen. Bei dem einen hat er ein bisschen was verändert, hat den Hook verändert, hat ein bisschen was rausgeschnitten und plötzlich performt das irgendwie 3-4 Mal besser. Also es ist schon wichtig, da reinzugucken und zu schauen, wo steigen Leute aus dem Video aus, was hast du dann genau da gesagt und das dann vielleicht im nächsten Video besser zu machen. Ja, die Antwort liegt sehr oft genau in diesen Zahlen, aber du darfst dich davon auch nicht abhängig machen. Ja, wenn ich jetzt ein Video, ich habe irgendwie vor 2 Tagen ein Video bei TikTok hochgeladen, dachte, das könnte ganz gut funktionieren. Also, katastrophal war das, ja, katastrophal. Und dann könnte ich jetzt natürlich jetzt da sitzen und könnte 50 Mal überlegen, wieso, weshalb, warum. Oder ich kann einfach sagen, okay, war halt einfach ein Kackvideo. Hat dann einfach nicht funktioniert, Haken dran. Ich steige da jetzt gar nicht so tief ein, weil sonst drehst du auch irgendwann durch, weil es gibt halt auch nicht immer eine Antwort da drauf, die vielleicht in Analytics liegt, ja. Sondern es kann halt irgendwelche anderen Gründe haben. Also ich habe irgendwann, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe irgendwann mal zumindest zum Teil aufgegeben, alles verstehen zu wollen, was die Plattformen so machen. Weil da drehe ich sonst durch.
Absolut. Also es ist so ein bisschen Baumarkt-Vibe, ne? Also erstmal die Schule, dieses Nein auszuhalten, hast du auch in so einer Situation. Mhm. Dann sagt halt der Algorithmus Nein. Und damit, das musst du halt akzeptieren. Und du weißt ja auch bei den Leuten, wenn die dir Nein sagen, weißt du jetzt ja auch nicht, woran das liegt. Finden die Versicherungsmakler scheiße? Finden die dich scheiße? Haben die gerade einfach einen schlechten Tag, weil sie sich gerade irgendwie getrennt haben von ihrem Partner, von ihrer Partnerin? Das kann ja auch 1000 Gründe haben. Ja, da gehst du jetzt ja auch nicht hin und sagst, warum haben jetzt 97 Leute Nein? So, und deswegen bin ich da ganz bei dir. Das hat natürlich 2 Seiten. jetzt war, glaube ich, deine Kamera einmal kurz aus, aber ich glaube, man sieht das nicht, weil die separat voneinander aufnehmen. Es hat natürlich seine zwei Seiten und es ist am Ende ein sowohl als auch. Aber ich bin dieses Elaborieren und wissenschaftliche Herausfinden, woran das jetzt, das dauert so lange, da in der Zwischenzeit habe ich 3 neue Videos gemacht.
Exakt,
und, genau. Das bringt mir mehr, als wenn ich dann in der Theorie die Ursache gefunden habe. Und ich die hundertprozentige Gewissheit habe ich natürlich nicht. Also, du hast gerade schon angesprochen, TikTok-Video. Da bist du, ich habe mal runtergescrollt. 7. Dezember 2019, dein erstes Video. Mit sehr viel Mehrwert. Weißt du noch, welches Video es war?
Keine Ahnung. War es von meiner Katze? Habe ich die Katze über den Boden geschoben, oder? Mit den Füßen.
Nee, du isst gerade Chips. Ja, und
die Katze sitzt irgendwie auf die Chips, Schoß. Genau. Irgendwas war mit der Katze.
Genau, das war der 7. Dezember und am 16. April ging es dann, glaube ich, richtig los. Das heißt, du bist dann auch mit so in dem 2020er Schwung hast du angefangen, auf TikTok loszulegen. Was waren so deine Erwartungen am Anfang von deinen ersten TikTok-Videos?
Funktioniert nicht. Versicherung, TikTok passt nicht zusammen. Also ich hatte die klassischen Vorurteile, wie so fast jeder andere wahrscheinlich auch, der irgendein vielleicht trockeneres Thema, sage ich jetzt mal, hat und nicht unbedingt mit irgendwelchen Tanzkünsten vor der Kamera glänzen kann. Und deswegen war da auch irgendwie so eine Pause drin, wo ich heute das natürlich bereue, weil diese Monate damals, die hätten mich, da hätte ich wahrscheinlich heute 1 Million Follower, bin ich relativ überzeugt davon, weil diese Monate damals, war die Plattform einfach, da war das Wachstum noch ein ganz anderes, da ging viel mehr, waren weniger Creator drauf, aber gut, so ist das halt. Ich hatte dann damals aber auch wieder genau das Gleiche gemacht wie bei YouTube. Ich habe mir einen Zeitrahmen gesetzt, das waren damals jetzt keine 6 Monate oder so, sondern 3 Monate, weil ich wusste ja schon ein bisschen mehr. Video war ja mein Ding. Jetzt musste ich halt irgendwie nur kürzere Videos machen und hatte mir dann eben diese 3 Monate gesetzt und hatte dann in den 3 Monaten am Ende 75.000 Follower. Und da ja, sind wir wieder bei den Follower. Das war dann für mich dann schon die Benchmark zu sagen, okay, das funktioniert doch auch mit dem Thema Versicherung. Ich brauche auch eine TikTok-Strategie und hab dann TikTok da quasi in mein Portfolio mit aufgenommen an Social Media Plan oder ernsthaft mit aufgenommen. Und am Anfang habe ich es aber ehrlich gesagt noch nicht so wirklich ernst genommen, muss ich ehrlich auch dazugeben. Da hat dann Herr Anwalt hat mich da ein bisschen gepusht, aber vor allem auch Steuerfabi, er mit seinem Steuerthema war da auch so ein bisschen Ding, okay, wenn das mit Steuern funktioniert, dann wird das, was ja auch ein Kackthema ist ja im Prinzip, dann wird das auch mit Versicherung irgendwie funktionieren, ja. Und dann haben wir uns so gegenseitig immer gepusht. Ich habe dann zu ihm gesagt, hey, du musst unbedingt Instagram machen, Instagram, ja, das wird für dich auch funktionieren. Genau, also da habe ich dann auch so meine Peers gehabt, ja, die mich damit gepusht haben, weil, weiß ich nicht, ob ich das dann alleine durchgezogen hätte, auch wieder fraglich.
Bei Kack-Thema würde ich ein Veto einlegen, weil so jemand wie ich ist manchmal sehr neidisch auf eure Themen, auf eure Kack-Themen, weil ihr so schöne Schmerzen habt. Ihr habt so klar und trennscharfe Schmerzpunkte und die sind so in unserer Welt schon so ein bisschen nicht mehr ganz so klar. So ja, okay, Social Media, Reichweite, aufhören, okay, aber so Versicherung, Pain, Steuern, Pain. Ja, und das ist, glaube ich, für inhaltliche Arbeit ist das total wertvoll und auch in der Positionierung von so einem Kanal. Deswegen bin ich eher neidisch auf euch. Steuerfabi natürlich auch schon im Podcast gewesen. Wir haben lustigerweise gestern das Interview geführt. Und ich glaube, er kommt gleich auch noch irgendwie hier vor. Aber warten wir mal ab. Jetzt wird über Social Media viel gesprochen. Und es gibt mit Sicherheit auch viele Leute da draußen, die sagen, okay, ja, cool, Bastian Kunkel, der hat da irgendwie Reichweite. Ja, er macht da, glaube ich, auch viel Business drüber. Ich meine, eine Zahl von 95% gehört zu haben. 95% des Neukundengeschäfts läuft über Social Media. Ist das korrekt?
Ja, ja, also plus, minus. Ja, es kommen halt auch viele direkte Empfehlungen. Also, es kommen viele Leute übers Buch mittlerweile. Ja. Ne, so okay. Ganz genau kann man es nicht sagen, aber definitiv der allergrößte Teil kommt über Social Media.
So, und jetzt gibt's wahrscheinlich trotzdem Leute, die sagen, ja, aber was bringt dir das denn? Was bringt dir Reichweite?
Sicherheit. Reichweite ist für mich eine Form der Sicherheit als Unternehmer. Habe ich mich natürlich auch immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt, was ist Reichweite für mich? Ja, dass mich Leute irgendwie auf der Straße erkennen, das ist irgendwie nice, ja, manchmal. manchmal nicht. aber das ist es ja nicht, ja. Dann ansonsten nur Reichweite, damit verdienst du auch kein Geld. Ja, Reichweite ist dann halt interessant, wenn du sie irgendwo sinnvoll draufkippen kannst. Und da haben wir halt eben unser Beratungsmodell hinten dran. Wir erreichen die Leute online, wir beraten die Leute online. Die Leute schließen dann digital mit digitalen Unterschriften Versicherungsverträge zusammen mit uns ab. Das passt einfach. Ja, wir haben ja einfach was entwickelt, was für sehr viele Menschen, vor allem so zwischen Alter 18 und 35, extrem gut passt. Und was habe ich dann am Ende halt davon? Ich habe ein System, was mir selbst extrem viel Spaß macht, mich da drin auszutoben. Und das ist ja, glaube ich, das Wichtigste. Und das ist etwas, was nur sehr wenige geschafft haben in meiner Branche. Die Kunden kommen zu dir. Sie kommen zu dir. Jemand, der bei uns in der Beratung ist, der hat sich aktiv, proaktiv dafür entschieden, die Beratung bei uns quasi haben zu wollen und weiß auch schon in der Regel, um welche Versicherung es gehen soll. Warum? Weil er halt vorher meine Videos gesehen hat und hat verstanden, wie zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung funktioniert und hat dann realisiert, okay, die ist vielleicht gar nicht mal so doof, die sollte ich mir vielleicht doch holen. Und naja, dann gehe ich halt zu denen, weil die haben mir das eh schon erklärt. Die scheinen hier einen Top-Job zu machen, ja, über 700 5-Sterne-Bewertungen bei Google. Das scheint nicht so ganz falsch zu sein, was die machen, ja. Also das ist das, was mir Reichweite bringt am Ende des Tages. Ein funktionierendes Geschäftsmodell dadurch quasi am Laufen halten zu können, mit organischer, auch glaube ich wichtig, Neukundengewinnung, ohne dass wir irgendeinen Cent in Werbeanzeigen stecken. Das haben wir mal gemacht, 6 Monate lang, hat für uns nicht funktioniert. Was heißt für uns nicht funktioniert? Es hat sich vom monetären Aufwand her nicht gelohnt, dieses Geld in Werbung zu stecken, sondern es lohnt sich mehr, dieses Geld in mehr organischen Content zu stecken. Das ist einfach nachhaltiger für uns. Ja, hörst du auf mit Werbeanzeigen, kommen keine Leads mehr. Aber die Videos auf YouTube, die sind ja weiterhin da. Das sind ja alles irgendwie quasi Leadmaschinen für uns, wenn man das mal so sagen darf, die 24/7, 7 Tage die Woche für uns arbeiten. Oder 24/7, 365 Tage im Jahr für uns arbeiten.
Ja, ein interessanter Gedanke. Hast du abgesehen von vom Zahlenmaterial bei der Auswertung, also Organic versus Paid, gab es da auch irgendwas, wie soll ich das nennen, sowas Zwischenmenschliches? Also bist du eher jemand, der Baumarkt-Style, ne? Also eigentlich ist die Frage schon beantwortet, weil du hast gesagt, hör mal, das war jetzt nicht so mein Fall, ne? Dieses Pushy. Also Werbeanzeige ist ja Push. Ich drücke dir meine Werbeanzeige ins Gesicht und du kannst gucken, was du damit machst. So, und die andere Welt ist ja Pull. So, dass du sagst, ich mache guten Content und dann finden mich die Leute, ich baue mir eine Marke auf, ich werde Ansprechpartner für mein Thema, ich baue Trust auf und Glaubwürdigkeit und dann kommen die Leute zu mir, wenn sie es meinen, wenn der Anlass es hergibt. Ne? Ist da bei dir auch sowas drin gewesen, dass du gesagt hast, okay, ja, es hat sich auch nicht so richtig gerechnet, aber irgendwie bin das auch nicht ich?
Muss ich und kann ich einfach auch nur bestätigen. Genauso ist es. Ich habe dann am Ende gesagt, das fühlt sich auch nicht so nach mir an. Die Leute, die aktiv entscheiden, ein YouTube-Video von mir anzuschauen, die kommen natürlich auch mit einem ganz anderen, ich nenne es Mindset oder nenne es Einstellung, wie auch immer, zu uns ins Gespräch, ja. Wenn wir das jetzt mal in nüchterne, Conversion-Sprache ummünzen möchte, dann würde man sagen, ja, die organischen Leads, die konvertieren viel besser, die sind viel heißer, ja, die sind wirklich heißer. Und diese nicht-organischen, diese bezahlten Leads, die haben halt nicht so dieses Commitment. Warum? Ja, weil die ja nicht entschieden haben, dass jetzt gerade diese Werbeanzeige vorhin aufploppt. Die haben jetzt nicht vorgehabt, das zu sehen, ja. Und dann klicken sie vielleicht mal drauf, ja, da waren auch einige dabei, ne, die haben dann einfach mal, ja, ich hab mal eingetragen, ja. Und die wissen, und das ist das große Thema, die wissen in vielen Fällen nicht, wer ich bin. Und das ist natürlich essentiell, was das Thema Vertrauen angeht. Leute, die wissen, wer ich bin, die haben schon ein paar Videos gesehen haben, die checkt haben, okay, der Typ scheint irgendwie nicht irgendwie so eine Eintagsfliege zu sein oder irgendeiner, der dir was vom Pferd erzählen will, sondern der hat Ahnung, der hat hier scheinbar auch schon viele Kunden irgendwo beraten in seinem Team, das passt alles, ja, das baut einfach dieses Vorabvertrauen viel stärker auf, was wir dann in der Beratung quasi in Anführungsstrichen nur noch bestätigen müssen. Also die Leute kommen zu uns und das kann man danach in den Bewertungen lesen und sagen, krass, Das ist genauso, wie ich mir es vorgestellt habe, ja? Also, beziehungsweise manchmal auch so, ist es genauso, wie ich mir es nicht vorgestellt habe, für die Leute, die immer so ein bisschen Panik hatten vor dem Versicherungsvermittler. Ja. Die merken dann, boah, nee, die wollten mir nie was verkaufen. Die stellen viele Fragen. Erst wenn es passt und wenn ich wirklich alles verstanden habe, dann wird irgendwie irgendwo unterzeichnet. Aber nicht vorher, da ist kein Zeitdruck, nichts, ja? Und ich hätte mir das jetzt anders irgendwie vorgestellt von dem klassischen Versicherungshaini, den ich irgendwie so im Kopf habe, ja? Und die anderen, die kommen her und sagen, ja, ist genauso, ja, wie in den Videos. Die Berater, die sind genauso wie der Basti irgendwie von der Einstellung her und so weiter und so fort. Das passt einfach. Und die Werbeanzeigen haben da einfach nicht, die haben da einfach nicht so reingepasst. Das hat sich da nicht so gut angefühlt, auch wenn die Idee natürlich war, warum haben wir das getestet, vielleicht auch interessant, als eine Art Entlastung, dass es noch einen zusätzlichen Kanal gibt, wo Anfragen reinkommen, wo nicht ich ständig selbst Content erstellen muss, sondern der wird halt mal erstellt und dann werden verschiedene Anzeigen ausgespielt und ich werde entlastet so ein bisschen. Das war so die Idee dahinter gewesen, ja. Und es war auch okay, wir haben viel gelernt, ja. Wir haben auch viel Lehrgeld bezahlt, muss man auch mit dazu sagen, aber wir haben auch viel gelernt, was wir jetzt heute gerade wieder umsetzen. Aber ist nichts für uns, bezahlte Werbeanzeigen.
Ja, ich glaube, das ist die entscheidende Erkenntnis, ne? Sich auch zu fragen, okay, wer bin eigentlich ich, wer sind wir, wie wollen wir sein? Weil das ist ein Thema, was mich sehr fasziniert. Ich meine, da gibt's ja, ich glaube, das prominenteste Beispiel sind so die Baulix, ne? Die quasi die andere Religion glauben, und das ist die Werbeanzeige, ne? Das ist das Skalierungstool, und die ja auch sehr erfolgreich damit sind. Das muss man auch einfach sagen. Ja. Ne? Muss man anerkennen, sagen, hey, die Jungs sind in dem, was sie da machen, erfolgreich. Und ich kenne sie jetzt nicht persönlich. Ich glaube, irgendwann schreiben wir die mal an, ob sie hier in den Podcast kommen wollen. Wäre sicherlich spannend, weil ich mir nämlich, ich hadere aus, deswegen habe ich dich danach gefragt, ich hadere nicht aus strategischen und geschäftsstrategischen Gründen damit, sondern das macht Sinn, rechnen kann ich auch, sondern es ist dieses, ich fühle mich dabei nicht wohl. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage zu sagen, es gibt unterschiedliche Wege, Business über Social Media zu machen. Und eine der grundsätzlichen Fragen ist, will ich eine Push-Strategie fahren oder will ich eine Pull-Strategie fahren? Und vielleicht habe ich auch schon zu häufig in meinem Leben dann eine Bewertung dahinter gesetzt und habe gesagt, Pull ist besser, weil das ist sympathischer oder irgendwie sowas. Das ist wahrscheinlich dann auch nicht ganz der klügste Schluss gewesen, sondern es ist einfach nicht meins. Und ich bin auch eher ein großer Verfechter, und ich meine, das ist das, was unsere Agentur macht, zu sagen, guter Content gewinnt langfristig das Game. Guter Content baut dir nachhaltig eine Marke auf, zu der die Leute kommen wollen. Ohne dass du halt die Leute dazu nötigen musst, regelrecht.
Und vielleicht noch mit dazu, ich stimme dir mit allem zu, was du gesagt hast, und man kann das natürlich auch noch ein bisschen weiterdenken. Also ich sehe halt auch diese große Gefahr der Abhängigkeit bei Werbeanzeigen. Ja, dann ändert sich plötzlich mal irgendwas in diesem Modell. Oder die Anzeigenpreise werden teurer. Oder es ist plötzlich einfach nicht mehr möglich. Ja, keine Ahnung, dein Account wird gesperrt. Ja, gab es alles schon zuhauf. Und plötzlich ist dein komplettes Business gefährdet. Und die Gefahr habe ich jetzt halt nicht mit YouTube, TikTok, Instagram, alles drei Plattformen, die unabhängig voneinander agieren. Wenn da mal eine ausfällt oder so, dann ist das natürlich doof, aber das kann ich irgendwie abfedern. Aber wenn dann sowas mit den Werbeanzeigen halt nicht mehr funktioniert, dann ist schwierig. Also ich könnte da nachts jetzt nicht so ganz ruhig schlafen. Ich persönlich, ja. Bei jemand anderem mag das wieder ganz anders sein. Dann ist das okay. Aber man sollte sich halt aller Risiken bewusst sein, die mit einer solchen Strategie einhergehen.
Ja. Ja, ich meine, gut, das kann man natürlich auch einer organischen Strategie nachsagen. Ne? Du bist abhängig von der Plattform. Der Algorithmus kann sich ändern, dann kann plötzlich dein organischer Content nicht mehr funktionieren. Also ich sehe da auch so beide Seiten. Es hat wie alles im Leben seine Vor- und Nachteile. Und deswegen sage ich ja, unabhängig von den Vor- und Nachteilen, wer bist du? Was willst du? Wie willst du wahrgenommen werden da draußen von den Menschen, die dich kennenlernen werden, unweigerlich, oder vielleicht sogar zu deinen Kunden werden? Ja. Und ich habe, meine ich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ein Podcast-Interview mit dir gehört, und darin hast du erzählt, dass du das nicht mehr alles alleine machst, die gesamte Content-Produktion, sondern ein Team hast. Ja? Verschiedene Aufgaben verteilt hast, zum Beispiel das Uploading oder auch die Kreation von Visuals oder was auch immer. da würde ich gerne reingehen. Wie ist es dir gelungen, als erfahrener Content Creator zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon, loszulassen und anderen das anzuvertrauen?
Ganz, ganz schwierig. Ich bin leider einer dieser Menschen, der der Meinung ist, das kann nur ich gut und ein anderer wird das niemals so gut können. Und ich muss auch sagen, das ist so. Ja, ich bin quasi die 100%. Ich bin die 100% als Basti 100% und da kommt keiner ran. Das ist einfach so. Aber was ich dann auch gelernt habe, ist, dass 90% ausreichen. 90% reichen aus, dass hier dann alles weiter funktioniert. Plus die 10%, die dann vielleicht nicht funktionieren, werden trotzdem kompensiert durch die Freiräume, die ich dann wiederum habe und mich auf andere Themen fokussieren kann, die ich immer so bezeichne, wo ich den größten Hebel habe. Ich frage mich immer, was ich hier gerade mache, habe ich da wirklich den größten Hebel im Moment, was mein Business angeht? Ja, und wenn die Antwort halt nein ist, dann sollte das vielleicht jemand anders machen. Und ich habe das so häppchenweise abgegeben. Was für mich nicht funktioniert hat, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich war relativ schnell der Meinung, das wird nicht funktionieren, weil ich es von anderen Creators mitbekommen habe, die haben da alle schlechte Erfahrungen gemacht, ist so, dass du so eine Vollzeitperson hast, die dann Social Media irgendwie macht. Da jemanden auch zu finden, der das wirklich kann, war schwierig. Ja, hast ein hohes Klumpenrisiko in einer Person. Und ich habe tatsächlich mit Minijobbern angefangen. Ja, also ein Minijobber, was war die allererste? Genau, war Tanja. Liebe Grüße gehen raus. Ja, das ist auch die am längsten damit dabei ist, was die Minijobber angeht. Und sie sortiert quasi Nachrichten auf Instagram. Das war so das erste Thema. Ich dachte, ich komme da nicht mehr hinterher. Ja, ich komme einfach nicht mehr hinterher. Da kommen so viele Fragen rein. Ich will aber halt alle beantworten. Das ist mir wichtig. Aber ich brauche irgendjemanden, der so ein bisschen sortiert, weil ich brauche jetzt eine Nachricht, wo irgendjemand ein Herzchen drauf geschickt hat. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt sehen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber die ganzen Fragen, wo jemand sich die Mühe macht, mir eine Frage zu schicken über Instagram und vielleicht auch ein massives Problem hat oder so, wo ich vielleicht helfen kann, die werden dann markiert und dann gehe ich dann nur noch rein und sortiere nach allen Markierten und beantworte die dann alle in der Regel per Sprachnachricht. Also das war so das erste Thema. Dann das Thema Kommentare. Ja, wenn Leute in den Kommentaren eine Frage stellen oder so, da kann ich ja natürlich auch nicht die ganze Woche da sitzen und irgendwelche Kommentare beantworten. Das geht schlichtweg nicht. Und ich wollte aber halt auch nicht, dass die Kommentare dann einfach so stehen bleiben. Weil nochmal, wenn sich jemand die Zeit nimmt und die Mühe macht, einen Kommentar zu schreiben, sollte das irgendwie gewürdigt werden. Und auch hier dann, dass ein Mädel aus meinem Team kommentiert und sagt, hey, guck mal, Basti, schafft's halt nicht, hier alle Kommentare zu antworten. Wenn die Frage dir wirklich wichtig ist, schick ihm eine Nachricht auf Instagram, ja. Also, dass die Leute dann so quasi funnel in die Nachricht. Ich gebe ihnen eine andere Option, kriegen jetzt halt vielleicht keine Antwort auf den Kommentar, außer es kann wirklich beantwortet werden von meinem Team. Genau, dann das Thema Video-Upload, ja, auf TikTok, Instagram, Shorts, dass ich da jemanden habe, konzentriert sich nur auf den Upload der Videos, wobei ich das jetzt gerade wieder an mich gezogen habe, weil ich gerade viel teste. Also gerade ist so eine Phase, wo wir irgendwie Instagram und TikTok irgendwie neu erfinden müssen. Ja, die ganzen Dinge, die wir bisher gemacht haben, das funktioniert irgendwie nicht. Ja, das funktioniert einfach nicht. Und das ist wieder so ein Moment, wo ich sage, keine Ahnung warum, ja, ich habe keinen Plan und dann habe ich so ein random Video zwischendrin mit 600.000 Aufrufen und ich denke so, warum? Warum jetzt, ja? Und jetzt, also da sind wir gerade wieder am Tüfteln und da merke ich, das muss ich dann an mich ziehen, bis es wieder funktioniert und dann gebe ich es wieder ab mit irgendwie vielleicht einer neuen Strategie, Upload-Strategie, was weiß ich. Aber das muss dann bei mir sein und ich mag das auch. Ich mag dieses Basteln, ich mag dieses Tüfteln, dieses Ausprobieren, was kann funktionieren, was nicht. Das ist, glaube ich, auch diese Herausforderung, die ich immer wieder suche beim Thema Versicherung. Es ist halt ein per se nicht unbedingt ein Thema, wo jemand sagt, oh ja, lass mal auf TikTok gehen, hoffentlich kommt gleich ein Versicherungsvideo, das wäre richtig geil. Das passiert ja nicht. Ja? Das heißt, du hast schon eine gewisse Herausforderung da mitzuhalten mit all dem Entertainment-Content, den es da gibt, was ja der Hauptgrund ist, warum Leute jetzt vielleicht auf TikTok sind. Genau, was habe ich noch? Freelancer natürlich, die ich engagiert habe, die meine Videos schneiden für die Kurz, also die Kurzvideos und die längeren Videos, dann zwei verschiedene Cutter. Genau, das ist so die Aufstellung, was mein Social Media Team aktuell angeht.
Wie organisierst du das? Gibt es irgendwie ein Tool, mit dem du arbeitest?
Slack. Über Slack kommunizieren wir hauptsächlich. Das war vorher, war das dann so über WhatsApp und hinterher, ich war, oh Gott, ich dreh durch. Ne? alles in Slack rein. Und
gibt es einen großen Master-Redaktionsplan, wo alles drin ist?
Nee.
Nee, ne? Okay, weil das hätte mich interessiert.
Habe ich mir mal überlegt, ganz ehrlich, ich habe mich da hingesetzt, ich brauche mal so ein Tool wie Notion oder so und müsste da alles reinhauen. Und dann habe ich auch gemerkt, das bin nicht ich. Ne? Da sitze ich ja den halben Tag da und tacker die Sachen da rein. Das mache ich so Freestyle. Ich bin immer erst so der Freestyle-Typ und wenn es dann läuft, dann sage ich, okay, jetzt ordnen wir das Ganze mal. Aber ich bin da auch sehr zu, das chaotisch wäre vielleicht das richtige Wort, das positivere Wort wäre dynamisch unterwegs und braucht dann auch so ein bisschen diese Freiräume. Ja, wir arbeiten viel mit Google Docs und mit Skripten, die dann da drin sind, wo die Leute Zugriff drauf haben und alles und da reinschauen können. Und natürlich gibt es auch einen Content-Zeitplan, wann, wo, was gepostet wird. Ja, also das gibt's schon. Aber es gibt jetzt nicht so dieses eine Master-Dokument, wo irgendwie so alles drin ist oder so. Sondern wenn dann so einzelne Dokumente, wo dann auch die Leute punktuell Zugriff drauf haben, für die das relevant ist.
An dem Thema sind wir nämlich gerade dran. Wir haben auch gleich, haben wir nämlich einen Call für ein Kennenlernen von Notion natürlich. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe das Tool mal ein bisschen angetestet gehabt, das war schon länger her, fand das eigentlich auch ganz cool. Aber ja, vielleicht ist auch der Anspruch, alles in einer Darstellung zu haben, völlig verrückt. Bei uns, wenn wir so viel Content machen. Aber gut, ich komme zurück zum Steuerfabi. Der hat natürlich was Schönes gesagt in unserem Interview und da würde ich dich gerne nach deiner Meinung fragen. Der Steuerfabi hat gesagt, beziehungsweise er hat es woanders gesagt und ich habe es ihm gesagt, dass er es gesagt hat und er konnte sich aber daran erinnern. Und zwar hat der Steuerfabi gesagt, Hate ist ein Schrei nach Liebe. Mhm. Was sagst du dazu?
Witzigerweise, ich muss kurz ausholen. Weißt du, was meine allererste CD war? Also ne, CD-ROM, so mit Musik drauf. Die allererste, die ich damals bekommen habe, war ein Album von den Ärzten. Und da war ein Lied drauf. Und dieses Lied hieß Schrei nach Liebe. Ja. Deine Gewalt ist auch nur ein stummer Schrei nach Liebe. Ja, deine Springerstiefel sehnen sich nach, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie der Text weitergeht.
Ja, stimmt.
Ne? Und deswegen würde ich das im Großen und Ganzen schon bestätigen. Also Hate kommt nie von jemandem, der zufrieden ist. Hate kommt von jemandem, der in irgendeiner Weise unzufrieden ist und das kann man halt, oder diesen Hate kann man halt sehr gut auf Social-Media-Plattformen, da kann man den loswerden, sag mal es mal so, und kann den an eine Person schießen, die man jetzt vielleicht so gar nicht so kennt, aber wo man vielleicht der Meinung ist, die verdient das gerade aus irgendwelchen Gründen und man bleibt in einer gewissen Anonymität zurück und deswegen, ja. Es ist schade, es ist traurig und ich nehme das aber auch so an. Also ich habe das auch irgendwann mal so angenommen, dass die Person das wahrscheinlich, die hat irgendwo ein Problem gerade im Leben, ja. Sonst, oder vielleicht sogar mehrere, sonst würde sie so sich nicht gegenüber anderen verhalten. Und da jetzt irgendwie zurückzuhaten oder so, das wäre falsch, ja. Ich hatte immer mal so kleine Erlebnisse, wo ich dann genau wirklich nicht mit Hate zurück geantwortet habe, sondern habe gemeint, hey, guck mal, gibt's da vielleicht irgendwie ein anderes Thema, was dich bewegt oder so? Und dann plötzlich öffnen sich die Leute so, hey, ey, du bist der Erste, der irgendwie so reagiert und eigentlich geht's um das und das, ja, oder vor allem in den privaten Nachrichten merkt man das oft. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, das ist nicht immer ganz einfach, dann so, sag ich jetzt mal, offen und mit dieser Einstellung dann daran zu gehen, hey, der meint das nicht so und der hat bestimmt ein anderes Problem, sondern der erste Impuls ist erst natürlich sowas in die Richtung, sag mal, hast du sie noch alle? Was soll das denn? So respektlos, was geht denn ab mit dir? Brauchst du mal eine Schelle oder was? Ja, das sind so die ersten Impulse natürlich, ja, wo ich sage, ich komme aus einem guten Haus, sowas macht man nicht, ja, das hat was mit Respekt zu tun und Respekt scheint auf Social Media irgendwie nicht mehr stattzufinden. Und deswegen ist das schon, das ist nicht einfach, das dann immer auch so einzukategorisieren. Und ich habe mal einen LinkedIn-Post gemacht, ja, dachte ich jetzt, dass du den vielleicht auch gefunden hast und mich jetzt damit konfrontierst, wo ich geschrieben habe, dass ich schon tatsächlich genau auch deshalb versuche, Kommentare nicht immer unbedingt zu lesen, weil die ja auch was mit mir machen. Und ich muss mich mental halt auch irgendwie schützen als Mensch. Und ich merke halt, was negative Kommentare mit mir machen. Also nicht negative Kommentare, die berechtigt sind, weil ich irgendwie Schwachsinn erzählt habe, sondern diese ungerechtfertigten, vor allem diese selbstgerechten Kommentare, ja, die machen was mit mir, ja. Also da habe ich wirklich dieses, ich würde dich gern aus dem Handy rausziehen und dir einfach mal 5 Minuten links und rechts eine Stelle geben. Was soll das, ja? Mhm. Und davor muss ich mich mental schützen. Wir haben einen Sohn zu Hause und alles. Ich merke, dass ich da dann eben auch nicht der Basti bin, der ich sein möchte, wenn ich mich davon zu stark beeinflussen lasse, ja. Ja, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber grundsätzlich Aussage von Fabi ist so zu
Ich danke für das ausführliche Ausholen, weil ich fühle das sehr. Und ich weiß das sehr zu schätzen, dass du das sehr ehrlich beantwortest, weil ich bin manchmal nicht ganz so sicher. Es gibt Leute, die sagen so, nein, das macht mir nichts aus, mir alles scheißegal.
Glaube ich nicht.
Und da bin das ich manchmal ich so,
nicht.
Really, wirklich, wenn du abends das Bett ausmachst, hast du doch mit Sicherheit noch den einen Kommentar im Kopf, der dich richtig berührt hat. Hm. Und es gibt, ich habe in meinem neuen Buch, ich glaube, wenn die Podcast-Folge erscheint, dauert es noch wenige Tage, bis es erscheint. Auffällig gut. Redline Verlag. An dieser Stelle natürlich eine Empfehlung. Greife ich das Thema auf und erzähle von unterschiedlichen Leuten, die natürlich unterschiedlich damit umgehen. Und ich habe zum Beispiel ganz früher mal Dirk Büller, den Mr. Dax, in meinem Podcast gehabt, der das zum größten Teil so macht wie du, der liest nichts mehr. Weil er sagt, das war ein Rat von Frank Elstner damals an ihn. Sie können die Mutter Teresa sein. Es ist egal. Es gibt immer jemanden, der sie mit Dreck beschmeißt. Also liest er es gar nicht mehr. Gleichzeitig habe ich von Michael Schulte erzählt. Also nicht der Sänger, sondern der Social Media Comedian. Ja. Der virale Schulte. Und er hat eine ganz andere Herangehensweise da gehabt. Das war schon fast so buddhistisch zu sagen, ja, es gibt mehrere Level. Und auf dem höchsten Level akzeptiert man einfach, dass der andere die Welt anders sieht. Und hat schon fast so dieses, das perlt an einem ab. Und nicht in so einem Sinne, mir ist halt egal, sondern ich nehme das so hin, du siehst das so und das ist in Ordnung. Ich habe da meinen Frieden mit. Ne? Und das sind sehr unterschiedliche Vorgehensweisen, wie mit Hate umgegangen wird. Und ich finde auch hier wieder einmal die Frage ist wichtig, was passt zu mir? Wie bin ich? Was ist für mich das richtige Vorgehen dabei?
Ja, und für mich ist das eben dieses einfach erst gar nicht damit konfrontiert sein. Ich glaube, das liegt halt an meinem Ich hab diesen brutal ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und solche Kommentare sind halt dann in meiner Wahrnehmung sehr ungerecht, ja. Und damit komme ich nicht klar. Und deswegen muss ich gucken, dass die erst gar nicht an mich rankommen. Ja, vielleicht entwickelt sich das irgendwann mal und ich komme dann doch eher in diese Zen, auf dieses Zen-Level von Michael Schulte. Mal gucken. Ich habe ihm auch schon mal geschrieben über Instagram. Vielleicht hat er einen Tipp, ich hau ihn mal an. Mal schauen, ja. Aber es ist wichtig, dass man das Thema ernst nimmt, ja, und sich damit auseinandersetzt, weil sonst muss man vielleicht früher die Berufsunfähigkeitsversicherung in Anspruch nehmen, als dass man dachte.
Ja, da kenne ich jemanden, der hat da bestimmt gute Videos zugemacht. Weil das soll nicht hier unter den Tisch fallen, ne? Also wenn ihr Versicherungsthemen habt, liebe Freunde, Bastian, Versicherung mit Kopf, ich denke, online relativ schnell aufzufinden. Lass uns mit Blick auf die Uhr zur letzten Rubrik kommen. Die heißt Deine Meinung zu. Ich werf dir ein Schlagwort zu oder vielleicht auch so einen kurzen Satz, ein Statement, und ich würde dich einfach um eine spontane, kompakte Reaktion bitten.
Alles klar.
Deine Meinung zu Social-Media-Sucht?
Muss mehr drüber gesprochen werden.
Bist du süchtig?
Ja. Muss, aber ich bin mir dessen bewusst, das ist der erste Schritt in Richtung. ich manage meine Sucht. Ich glaube, so kann man das sagen. Ich manage meine Sucht, genau. Und werde darin hoffentlich immer besser.
Hast du so Hacks? Also Fabi hat zum Beispiel erzählt, ne, hat so einen Timer drin, 40 Minuten TikTok, dann kann er die App nicht mehr benutzen. Hast du sowas auch?
Nee, das habe ich nicht. Aber für mich funktioniert sehr gut aus dem Auge, aus dem Sinn. Das heißt, wenn ich mein Telefon nicht sehe, dann gehe ich da auch nicht drauf. Oder auch dann wirklich auch dieses, wenn ich zu Hause bin, Ja, das funktioniert auch nicht immer, bin ich ganz ehrlich. Und in meinem kleinen Spiel oder so, dann hat das Telefon einfach nichts verloren, vor allem, weil der Kleine sofort das Teil haben will. Und ansonsten, also es ist nicht so, dass ich da ständig drauf bin, ne? Aber einfach dieses, du nimmst dann unbewusst das Telefon, ja, und swipest dann durch die Gegend oder guckst irgendwas, obwohl du eigentlich einen Film guckst, ne? Also das meine ich auch damit, so dieses, schau doch mal, fokussier dich mal wieder auf eine Sache. Schau jetzt einfach mal einen Film, ging doch früher auch. Ja, und nicht Second Screen, hier dann noch, ja, am Handy. Also dieses bewusst machen, Handy nicht mehr am Bett oder so, das bleibt draußen, solche Geschichten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dessen bewusst bist. Und viele, weil wenn du dir bewusst bist, dann steuerst du es wieder. Menschen, die sich dessen nicht bewusst sind, werden gesteuert vom Smartphone. Das ist ein großer Unterschied.
Deine Meinung zu Carsten Maschmeyer?
Ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Ich glaube, er hat viele auf dem Kasten. Ich glaube aber natürlich auch, dass er damals mit AWD, weil doch ziemlich viel verbrannte Erde, zurückgelassen hat. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich tue mir schwer, ein Urteil zu bilden über Menschen, die ich persönlich nicht kennengelernt habe. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig und ich bin mal sicher, ich werde ihn in den nächsten ein, zwei Jahren kennenlernen. Ja, das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Und dann schaue ich mal, was ich danach für ein Bild von ihm habe.
Deine Meinung zu, es ist zu spät, auf Social Media anzufangen.
Warum? Also ich stelle immer die Frage, why not? Also was spricht, ne, das ist, erschließt sich mir nicht. Ja, Social Media, ich muss mich ja auch ständig neu erfinden, damit das funktioniert. Was ja nichts anderes ist, als jemand, der vielleicht neu anfängt. Vor allem auf einer Plattform bei TikTok. Da wissen wir, sollte wahrscheinlich mittlerweile jeder wissen, das ist egal, ob du da 0 Follower hast oder 1 Million. Wenn dein Video kacke ist, dann wird das niemand sehen. Tendenziell. Und deswegen, gibt keine Gründe, es gibt nur Ausreden, warum man nicht mit Social Media jetzt noch anfängt.
Deine Meinung zu Kinder auf Social Media?
Machen wir nicht. Auch ganz persönlich, ich kenne einen Creator, mit dem ich immer wieder austausche, ja, Onkel Banschu, der hat das ja quasi zu seinem neuen, sag ich jetzt mal, Content gemacht, ja, mit seinem Sohn und die Entwicklung und er teilt da ja auch tolle Insights und wie er das mit seiner Erziehung macht. Wir, also meine Frau und ich, haben uns halt dagegen entschieden. Man sieht auch meine Frau nicht auf Social Media. Das möchten wir einfach nicht. Ich möchte nicht, dass mein Sohn dann irgendwann mal sagt, Papa, warum hast du das gemacht? Ja, jetzt kennt mich da irgendwie jeder. Leute quatschen mich an, ja, als Sohn von, und das ist irgendwie kacke, ja. Also ich will ihm das nicht wegnehmen, diese Entscheidung, die er heute noch nicht treffen kann, ob er da gesehen werden kann oder nicht. Ja, wenn es mal Bilder gibt, dann immer so von hinten oder von der Seite oder so. Ja, aber ansonsten wird unser Kind, das wird man nicht auf Social Media sehen. Und jeder andere aber darf das genauso selbst für sich frei entscheiden. Und das wäre, ja,
okay. So sehe ich das. Deine Meinung zum finanziellen Risiko im Alter bei einer privaten Krankenversicherung?
Ist vorhanden, kann stark reduziert, wenn nicht sogar eliminiert werden. Die Leute, die, ja, also diese Sorge ist sehr stark da bei vielen, weil es natürlich auch immer wieder propagiert wird von irgendwelchen Dokumentationen im Fernsehen. Oh, PKV konnte dann nicht mehr bezahlt werden. Was da halt irgendwie nie miterzählt wird, ist, ja, okay, der hätte erstens niemals da reinwechseln sollen, ja. Zweitens hätte halt auch nicht in so einen Billigtarif wechseln sollen, ja, der irgendwann mal geschlossen wird und dann das Kollektiv in sich älter wird und dann natürlich auch die Beitragskalkulation explodiert. Das sind alles Dinge, die dann nie erwähnt werden. Also was ich damit sagen möchte, ist, das kannst du vermeiden. Du kannst natürlich auch noch vorsorgen. Es gibt Beitragsentlastungsbausteine und so weiter und so fort. Das ist nichts, was so pauschal richtig ist, ja, dass man sich die PKV im Alter nicht mehr leisten kann. Das kann man vermeiden, das kann man verhindern, man muss es nur machen und richtig machen. Und viele Menschen, muss man auch mit dazu sagen, hätten einfach und niemals in die PKV wechseln sollen. Das sind tendenziell immer die da reingewechselt sind. Damals, in jungen Jahren, mit der Motivation, ja, aber da kann ich Geld sparen. das ist irgendwie günstiger. Ich verdiene gerade gut, ich bin jung, gesund. Und das ist irgendwie um die Hälfte günstiger als der Höchstbeitrag in der gesetzlichen. Und deswegen wechsle ich da rein. Ja, und das kann nie gut gehen. Eine PKV muss man sich heute und auch später nicht nur leisten wollen, sondern auch leisten können. Das gehört immer mit dazu bei diesem Thema.
Was ist denn die richtige Motivation, in die PKV zu gehen?
Die bestmögliche medizinische Versorgung. Okay. Und das ist einfach so, ja. Jetzt kann man natürlich die Zweiklassenmedizin-Box aufmachen. Das ist auch so, ja. Das ist immer so ein Tabuthema, aber das ist einfach so. Ja, du kannst dir die Leistung aussuchen. Du hast mehr Leistung der PKV. Das habe ich jetzt bei unserem Sohn schon gesehen, der auch über mich privat krankenversichert ist. Das ist ein ganz anderes Versorgungslevel. Punkt. Feierabend. Ist das System so gerecht und fair für alle? Nein. Aber das ist das aktuelle System. Und ich spreche da immer ganz offen drüber. Und wenn das System so ist, dann werde ich das System immer so nutzen, dass ich und meine Familie, was unsere Gesundheit angeht, den größtmöglichen Vorteil hat. Ja. Auch hier darf da jemand gerne einer anderen Meinung sein. Aber ich habe da leider schon zu viel miterlebt. Auch innerhalb unserer Familie, Gesundheit steht über allem. Und ich werde immer gucken, dass meine Familie die bestmögliche gesundheitliche Versorgung hat. Und das sollte in meinen Augen, und das ist auch unsere Beratungsphilosophie, die einzige Motivation sein, warum man in die private Krankenversicherung wechselt.
Letzte Frage. Stellen wir uns vor, dein Sohn wird irgendwann 18, volljährig. Mhm. Und ich glaube, der ist 0, irgendwas gerade. Ne? Das heißt, es dauert noch 17 Jahre, irgendwas. Und mit 18 guckt er so zurück. Na, was habe ich eigentlich so bisher so gemacht? Muss so Berufsentscheidungen treffen. Und guckt sich dann auch mal an, was so sein Vater so in der ganzen Zeit gemacht hat. Was wünschst du dir, dass dein Sohn mit 18 Jahren über dich sagen wird?
Weniger, also ich denke da weniger tatsächlich in dem Beruf oder so, oder was ich mache, oder was er dann mal macht. Also ich wünsche mir einfach für ihn, dass er genauso wie ich was findet, was ihm Spaß macht. Und ich werde ihm alle Möglichkeiten eröffnen und hoffentlich auch das Mindset mitgeben, dass das okay ist, wenn mein Sohn irgendwann mit 16 sagt, er möchte jetzt halt Maurer werden, weil das irgendwie sein Ding ist. Er liebt das. Go for it. Ja, ich werde nicht eines dieser Elternteile sein, die sagen, nee, du musst studieren, weil ansonsten hast du keine Anerkennung in der Gesellschaft. Bullshit. Ja, sondern mach das, auf was du Bock hast, und ich will ihm helfen, das rauszufinden. Ja, das ist einfach nur das Berufliche. Ja, ich werde jetzt auch nicht hingehen, so nach dem Motto, nein, du studierst nicht Jura, da willst du schön den YouTube-Kanal von deinem Vater übernehmen, ja. Gab's dann irgendeinen Twitter-Post, fand ich relativ witzig. Ich stelle mir ehrlich eine andere Frage. Ich habe Angst vor ein paar Fragen, die mir mein Sohn stellen kann, wenn er 18 ist. Ich habe Angst davor, dass er mir die Frage stellt, Papa, jetzt kriege ich das alles mit, ja, mit Klimakrise ausgeufert, ja, ich hier in der Schule, die Bücher, das kannst du alles gar nicht mehr lesen, ja, da ist irgendwie jedes zweite Wort, hast du irgendwie so einen Doppelpunkt oder wird gegendert, das alles irgendwie, ne, und darauf, da habt ihr euch darum damals gekümmert, ihr habt diese Diskussion geführt, obwohl die Welt quasi in Flammen stand und Klima und alles, und habt ihr eure Zeit und Ressourcen da reingesteckt, Papa? Davor habe ich Angst, vor diesen Fragen, weil da weiß ich noch nicht genau, was ich dann darauf antworten werde. Und ich hoffe, dass mehr Leute sich mal in diese Situation reinversetzen. Was werden die Kinder später mal fragen? Und diese Fragen sind, glaube ich, dann die wichtigen Fragen, auf die man hoffentlich Antworten findet, Antworten, die man vielleicht heute schon finden sollten. Also ich habe da auch natürlich eine Meinung, und das ist, glaube ich, okay. Jeder darf ja seine Meinung haben. Gefühlt darf man aber halt nicht mehr so offen drüber sprechen. Aber ich glaube, es gibt größere Probleme, die alle Menschen betreffen, die man vielleicht eher angehen sollte heute, vor allem in Deutschland. Und ich bin ja oft in den USA, und wenn ich denen erzähle, ja, wir haben da gerade so eine Debatte, wie Schulbücher aussehen müssen oder dass Winnetou aus dem Programm gestrichen wurde bei der ARD, dann schütteln die einfach nur mit dem Kopf und sagen, sonst geht's euch aber gut, ja? Und ich sag so, nee, eigentlich nicht, aber so läuft's gerade, ja? Das sind die Fragen, da habe ich eher Angst davor, wenn mein Sohn die mir später stellt und ich vielleicht dann damals auch selbst nicht genug getan habe, um die echten Probleme irgendwie anzugehen in dem kleinen Rahmen, wie ich das vielleicht tun könnte, ja.
Jetzt packst du hier die ganz heißen Eisen zum Abschluss aus. Über die wieder einmal könnte man jetzt eine weitere Stunde sprechen. Das werden wir nicht tun. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Ich bedanke mich für deine Zeit, für die tollen Fragen. Das waren sehr erfrischende Fragen, die mir so auch noch nicht gestellt wurden. Von daher gebe ich das zurück. Ich hoffe, es waren ein paar Impulse und Mehrwert natürlich für die Zuhörer mit dabei.
Der Social Attention Podcast.